wohnt, ein Leben mit Jesus Christus. Ein Leben für das, was wirklich zählt. Ich möchte dieses Thema, was wirklich zählt, so aus der Perspektive des Paulus heute beleuchten. Er hat in der Gemeinde, in dem Brief an die Gemeinde in Philippi, also einen Blick in sein Herz gegeben, wo er sehr persönlich darüber sich geäußert hat, was Jesus ihm bedeutet. Und diese Stelle hat mich sehr bewegt. Und hören wir erstmal, was er da schreibt. Und ihr könnt oder Sie können auch mitlesen. Vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Was ich euch nun im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen, und euch gibt's eine umso größere Sicherheit im Glauben. Die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistung, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Und dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren, und meine Treue zum Gesetz zeigt sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Und in meinem Eifer, für das Gesetz zu kämpfen, ging ich sogar so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Und darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus durch und durch kennen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinen Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Und dann werde ich, und das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte oder schon ein Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem ich auch von Jesus Christus ergriffen worden bin. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber doch tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt, und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Jesus Christus zu geistlich reifen, Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in einem anderen Punkt noch davon abweicht, wird Gott auch euch darin die nötige Klarheit schenken. Wir dagegen sind Bürger des Himmels, und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter Jesus Christus, Er wird unseren vollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu. Genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Oh, das sind sehr gewaltige Worte, finde ich. Und ich finde es sehr persönlich. Ich finde es interessant, wie der Paulus anfängt. Ne? Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Und mir macht es auch nichts aus, euch das mich zu wiederholen. Und euch gibt es in eurem Glauben eine größere Sicherheit. Also dem kann ich mich nur voll und ganz anschließen, denn die, die am 18.09.2011 schon mal im Gottesdienst waren, die haben diese Predigt schon mal gehört. Weil wenn man so von einem Tag zum anderen aufgefordert wird, mal so einzuspringen oder gebeten wird, nicht aufgefordert, und da kann man nur in die Schublade greifen. So schnell kann ich mich, also ich bin nicht so spontan. Aber es macht mir nichts aus, mich zu wiederholen, und euch gibt es eine umso größere Sicherheit, und ich glaube, die meisten, die kennen, die wissen das gar nicht mehr. Und für die Neuen ist es sowieso neu. Also, der Paulus sagt, ich vergesse, was hinter mir ist. Das ist doch eigentlich eine Steilvorlage für die Psychotherapeuten. Ne? Also Vergangenheitsbewältigung, das ist immer wieder Thema in der Therapie, in der Seelsorge. Da belastende Erfahrungen aufarbeiten, blockierende Prägungen verarbeiten, verletzende Beziehungen, verstrickte Beziehungsmuster aufarbeiten. Da geht es dann darum, die Wunden zu heilen, nachdem sie erst einmal aufgedeckt wurden, der dicke Verband an Verdrängen und Verschweigen, Wegschieben abgewickelt ist. Und das sind wichtige Themen. So Vergangenheitsbewältigung im Sinne von das Schwere aufarbeiten und die Folgen der schweren Erfahrungen zu verarbeiten. Das hat seinen Platz. Aber dem Paulus geht es hier nicht darum, wenn er sagt, ich lasse das hinter mir, was die Vergangenheit hinter mir. Ihm geht es also nicht um Probleme, Verletzungen, Blockaden, sondern im Gegenteil, er spricht darüber, dass er das verlassen, zurücklassen möchte, was ihm wichtig war. Er denkt an den Inhalt, an das, was sein Leben erfüllt hat, was sein Leben ausgemacht hat. Er denkt an das, was seiner Person Identität gegeben hat und was ihm Bedeutung gegeben hat. Und dann sagt er darüber, genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Er legt da sein Herz offen und er beschreibt auch all das, was er dann als Müll bezeichnet, als wertlos. Er sagt, ich konnte stolz sein auf meine Herkunft, auf meine Abstammung. Naja, ich habe einen klaren jüdischen Stammbaum. Ich kann stolz sein, dass ich zu einer gesellschaftlichen Elitegruppe gehört habe. Ich war ein Pharisäer. Ich habe eine wirklich gute Ausbildung gehabt. Ich habe einen hohen Bildungsstandard. Ich war ein Gesetzeslehrer. Und dann habe ich mich auch rückhaltlos für meine Überzeugungen eingesetzt. Ich habe das getan, was ich geredet habe. Das war deckungsgleich, da kann ich doch stolz drauf sein. Das ging so weit, dass ich sogar Christen verfolgt habe, sagt Paulus. Und dann konnte ich auch stolz sein auf meinen hohen moralischen Lebensstandard. Ich war gesetzestreu, das kann ich belegen. Das sind ja keine unsinnigen Sachen. Das ist eigentlich ja kein Müll, ne? Also, sondern es sind eigentlich Werte, für die es sich ja auch schon lohnt zu leben, abgesehen davon, dass es nicht so gut ist, Andersdenkende bis zu dem Tod zu verfolgen. Also das würde ich mal ausklammern. Aber so dieser Eifer, der ist doch auch gut für eine gute Sache, für die man überzeugt ist. Es geht ihm aber auch nicht darum zu sagen, dass das nichts ist, sondern es geht ihm im Grunde darum, die relativen Werte dieses Lebens aufzuzeigen, wie sie von Jesus her ein ganz neues Gewicht bekommen. Ist Ihnen eigentlich schon mal so die Lampe da drüben in der Ecke aufgefallen? Das Also wahrscheinlich nicht. Die steht da so und die leuchtet so vor sich hin. Ich nehme an, wenn wir das, den Raum ganz abdunkeln würden, kann man das, Frau Kulig, ganz dunkel machen? Ja, müssen wir jetzt nicht machen, aber. Nee, kann man nicht ganz. Muss man auch nicht. Aber wenn der ganz dunkel wäre, dann wäre das die einzige Lampe, die wir hätten. Und dann wäre die sehr wertvoll, weil dann könnten wir uns durch dieses Licht, dieser kleinen Funzel da, könnten wir uns orientieren, könnten wir uns sehen. Aber was ist denn so eine Lampe schon, wenn die Sonne reinstrahlt? Dann fällt die gar nicht auf, relativ. Und das meint Paulus, Jesus ist das Licht, das Sonnenlicht. Und das, was früher wertvoll, was in anderen Situationen wertvoll ist, das ist relativ. Ja, was sind denn unsere Werte, die für uns Bedeutung haben? Ich denke, das entspricht nicht unbedingt eins zu eins dem Paulus, aber ja, uns, ja, wir können stolz drauf sein oder wir sind froh darüber, gute Beziehungen zu haben, irgendwo wichtig zu sein, dass wir einen liebevollen Partner haben, dass wir eine gute Ausbildung haben, dass wir einen Beruf haben, dass wir interessante Hobbys haben, dass wir viel Geld verdienen oder was auch immer. Oder wenn es so ganz auf die Person hingeht, da kann man auch stolz darauf sein, was man erreicht hat. Oder dass man wichtige Personen kennt, dass man auch moralisch ein gutes Leben geführt hat. Oder andersherum auch, vielleicht ist man auch stolz und es hat den Wert, das Leben zu genießen. Dass man Ungebundenheit erleben kann, Freiheit oder auf der anderen Seite auch Sicherheit und Geborgenheit und. Da ist jeder ja ein bisschen anders gestrickt. Ja, und das soll alles nicht mehr wert sein? Ja, Paulus, das ist doch eigentlich weltfremd, ne? All diese guten Dinge, die sind doch auch gut. Eine Lampe ist gut und wichtig, wenn es dunkel ist. Und wirklich, und das alles soll wertvoll sein, und wirklich alles in dieser Welt soll so anders gesehen werden. Ich glaube, es kommt ja eben auf die Perspektive und die Vergleichswerte an. Also erster Perspektivwechsel. Ja, wir kommen nicht an der Tatsache vorbei, dass uns alles und wirklich alles, was uns in dieser Welt wertvoll ist, genommen werden kann. Und nicht nur genommen werden kann, sondern es wird uns genommen. Unser Tod ist eine todsichere Sache. Und da stellt sich dann die Frage, was gibt es für einen Wert, was bleibt uns, was der Tod uns nicht nehmen kann. Zweiter Perspektivwechsel. Wir haben nichts und auch gar nichts in dieser Welt, was uns wertvoll ist. All die Dinge, die ich eben aufgezählt habe, was doch nicht aus der Hand des Schöpfers von Jesus Christus kommt. Und alles, was uns in dieser Welt Freude macht, alles, was Bedeutung für uns hat, das ist wie ein Fenster, durch das die Liebe Gottes zu uns durchscheint. Und manchmal werden bestimmte Fenster geschlossen und dann gehen aber andere Fenster auf, weil das Licht, das Jesus durch seine Liebe in unser Leben gibt, die gleiche ist und immer wieder neu durch neue Fenster hindurchscheinen kann. Wir sind nun mal bedürftige Menschen und wir brauchen viel in dieser Welt, um leben zu können. Und das weiß Gott doch auch. Das weiß er. Und alles, was wir bekommen, damit unsere Bedürfnisse nach Beziehungen, nach Essen und Trinken, nach sicherem Wohnen, alles, was wir brauchen, das gibt Gott uns. Und all diese Dinge, die kommen, bekommen eine andere Schattierung, ein anderes Licht, wenn wir darin die Güte des Gebers sehen. Weil dann sehen wir nicht nur die Dinge, die uns wert machen, sondern der uns das alles gibt. Und dann wird der uns das alles gibt, noch wertvoller als die Dinge, die wir von ihm bekommen. Paulus bekennt, ich war ein Messi. Also mal etwas überspitzt gesagt. Ich war ein Messi, ich habe Müll gesammelt. Und er hat dann in der Beziehung zu Jesus gefunden, was es ihm möglich gemacht hat, diesen Müll auch loszulassen, zurückzulassen. Also ich habe mal, die meisten von uns können sich von Müll ja gut trennen, aber was so ein richtiger Messi ist, der kann das nicht. Weil, die Zeitungen, die man dann stapelt, die haben einen Wert, ganz subjektiv. Und das ist ja für jeden von uns, weil wir anders geschrieben haben, anders, was so wert ist und was wir sammeln und was so schwer ist, loszulassen. Wie mühsam der Weg sein kann, sich von etwas zu trennen, habe ich vor einiger Zeit wieder mal erlebt. Also, es ist schon eine Zeit lang her, aber und es kommt immer wieder mal vor, dass ich feststelle, ich gucke zu viel Fernsehen. Und dann kam ich wieder an den Punkt zu sagen, also ich muss das mal reduzieren. Und dann kam ich auf die Idee, dann stell mal eine Linsendosenkonserve, eine Dose mit Linsensuppe, eine Konservendose, neben den Fernseher. Und wenn Gäste zufällig ins Fernsehzimmer kamen, dann reagierten sie ziemlich erstaunt, wieso steht da eine Linsensuppenkonserve neben dem Fernseher. Aber ich hatte ihn ja bewusst dahingestellt, so als Erinnerungszeichen. Ich wollte mich dadurch erinnern, dass ich, bevor ich jetzt weiter gucke oder den Fernseher anmache, nochmal entscheide. Will ich das oder will ich das nicht? Gibt es auch was anderes? Und warum gerade eine Linsensuppendose? Also da kam ja nämlich der Esau in den Sinn, so im Alten Testament. Von dem wird beschrieben, dass er für ein Linsengericht sein Erstgeburtsrecht verkauft hat. Also mit anderen Worten, für einen kurzfristigen Gewinn hat er etwas aufgegeben, also weil ihm das Essen so geschmeckt hat, das ist halt schnell weg, hat er etwas aufgegeben, das Erstgeburtsrecht, was viel, viel wertvoller war. Und da dachte ich mir, okay, dann werde ich erstmal daran erinnert, kurzfristiger Gewinn, Fernsehen, gibt es noch etwas, was ich besser mit meiner Lebenszeit anfangen kann? Das ist allerdings dann nicht so einfach, ne? So ein kurzfristiger Genuss, weil da Emotionen dranhängen, dann aufzugeben. Aber ich sagte mir, Rainer, vergeude nicht das Fernsehlinsengericht für die wertvollen anderen Dinge. Wollt ihr wissen, ob der Trick geklappt hat? Er hat nicht funktioniert. Nach einiger Zeit konnte ich nämlich gemütlich vor dem Fernseher sitzen und dann hatte ich mich so an diese Dose gewöhnt. Da hat die die Signalwirkung verloren. Ja. Und wir wollen ja auch wissen, warum der Trick nicht geklappt hat. Also in meinem Kopf war mir das schon klar, dass Fernsehen nur so ein kurzfristiger Verlust, ein vergänglicher, oberflächlicher Linseneintopf ist. Aber da hingen ja ganz schöne Gefühlsqualitäten dran. Also für mich ist dann Fernsehen oft einfach, Ecke kann das gut verstehen, ne? Also wir machen es manchmal auch zusammen, oder? Nicht nur manchmal. Also das ist einfach, wenn man so angespannt ist und erschöpft ist, dann kann man entweder entspannen, einfach mal so irgendwas angucken, man hat einen gewissen Input und braucht nicht viel denken und das ist so ein Stück Entspannung. Und sich davon zu lösen, das erfüllt mein Bedürfnis. Und wenn ich Nein sagen will zu einer Sache, die meine Bedürfnisse erfüllt, und das sind ja auch all die anderen Dinge jetzt, von denen der Paulus spricht, ne? Das sind ja auch dann tiefere Bedürfnisse nach Bedeutung, nach Zielen im Leben, nach Wertschätzung und so weiter. Wenn ich Nein sage zu etwas, dann kann ich mich eigentlich nur davon lösen, wirklich lösen, auf Dauer, wenn ich eine Alternative finde. Und ich brauche etwas anderes, was ich stattdessen machen kann und was mir stattdessen auch in diesen Bedürfnissen entgegenkommt. Und da ist dann auch gerade die Krux, ne? Also ich kann natürlich sagen, anstatt Fernsehen zu schauen, dann lese ich lieber. Aber ich muss erstmal ein Buch finden, das mich so fasziniert und das auch nicht so anstrengend ist, dass ich das im erschöpften Zustand auch noch lesen will und kann, und dass mir das Spaß macht. Wenn ich dann mal drin bin, dann geht das. Aber über diese Hürde zu kommen, das ist die Krux. Wenn ich aber dann drin bin, dann erlebt man, dass das Langfristige viel besser ist. Man braucht eigentlich, wenn man sich lösen will von etwas, woran man sich gewöhnt hat und was Bedürfnisse befriedigt und wofür man eine neue Sache ergreifen kann, braucht man im Grunde Glauben und Hoffnung. Und dann wird es zu einer Erfahrung, die dann auch weiterträgt. Also ein anderes Beispiel, ne? Ich meine, ich hoffe, dass das so genauso ist. Die Hunde haben, die kennen sich ja noch besser aus. Wir haben ja, aber ich stelle mir vor, wenn ein Hund so einen Knochen hat, ne, wie kriegt man den Knochen aus seinem Maul wieder raus? Man kann da zerren, überreden und ablenken. Wahrscheinlich ist er da sehr hartnäckig. Wenn man eben ein saftiges Stück Fleisch daneben legt, dann denke ich, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er den Knochen fallen lässt. Würde das funktionieren? Ja, gut, Martina, du kennst dich da sehr gut aus. Genau. Dann schnappt er eher nach dem Fleisch. Und so ging es dem Paulus. Je mehr er Jesus kennengelernt hat, umso leichter fiel es ihm, Abstand zu nehmen und all die Dinge in seinem bisherigen Leben mit Abstand zu betrachten. Also geht nicht zu sagen, ich will das jetzt mit Abstand betrachten, sondern wenn ich eine andere Position habe, wenn ihm Jesus wichtiger geworden ist, dann werden die Dinge zweitrangig. Wenn das Licht hier reinkommt, dann ist diese Funzel da einfach nicht mehr so entscheidend. Paulus hatte Jesus hier als junger Mann kennengelernt. Und das war für ihn zunächst mal ja, die meisten kennen ja die Geschichte, eine überwältigende Erfahrung. Es war auch eine schmerzhafte Erfahrung, also wer das nochmal nachlesen will, Apostelgeschichte 9. Aber das war damals nur der Anfang. Und er lernte ihn mehr und mehr kennen. Und was er da in diesem Brief schreibt an die Gemeinde in Philippi, das ist in Jahrzehnten gewachsen. Also das ist nicht etwas, was man so mal schnell sagt, Jesus ist mir alles und alles andere ist nur Müll, sondern das ist gewachsen durch ein Leben, in dem er mehr und mehr Erfahrungen mit Jesus gemacht hat, ihn kennengelernt hat. Als Paulus den Brief an die Philipper schrieb, da war er nicht nur ein älterer Mann von etwa ungefähr 60 Jahren, sondern er war auch im Gefängnis oder in Gefangenschaft. Der Brief ist wahrscheinlich in Rom geschrieben worden, wo er so auf das Urteil wartete und in Gefangenschaft war. Und da frage ich mich, also erstaune ich wirklich, wie hat dieser Mann es geschafft, mit 60 Jahren nach so vielen Mühen, nach so vielen Enttäuschungen, nach erlittener Ungerechtigkeit, nicht zu resignieren und nicht zu verbittern? Also, sondern eine solche Leidenschaft noch zu entwickeln. Und aus diesem Brief, da sprüht so viel Energie. Also wenn man das mal so schaut, wie Paulus das ausdrückt. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Jesus. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen. Oder er sagt, ich lasse das, was hinter mir ist, bewusst zurück und konzentriere mich auf das, völlig auf das, was vor mir liegt und was vor ihm liegt. Mit 60 Jahren noch, was vor ihm liegt. Und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Da möchte ich doch den Paulus zurückfragen, ja, wie willst du es denn in den paar Quadratmetern, die dir dein Gefängnis lassen, mit deinen eingeschränkten Möglichkeiten denn eigentlich hinkriegen? Wo willst du denn hin mit deiner ganzen Energie? Du lebst doch mit engen Grenzen. Was hast du denn als alter Mann in Gefangenschaft noch für Ziele? Ich glaube, Paulus würde antworten mit etwas, was er im gleichen Brief ein paar Zeilen später geschrieben hat. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen, und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem und jedem bin ich ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern und Überfluss zu haben und Entbehrungen zu tragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Oder mit anderen Worten, für mich sind meine Lebensumstände zweitrangig geworden. Jesus ist bei mir. Er lebt in mir, durch mich. Und ich lebe auf ihn zu. Und das ist das, was für mich zählt. Egal, wie mein Leben gerade ist, ich habe mich entschieden, in allen Situationen danach zu streben, Jesus zu verstehen, ihn zu erkennen und mit ihm für ihn zu leben. Und was mich auch erstaunt, dass der Paulus gar nicht so auf die Erfahrungen mit Jesus zurückblickt, die reiche Frucht seines Lebens. Er hat ja Jesus im Mittelpunkt. Er hat unheimlich viel erreicht. Er hat nicht nur viel erlitten, sondern hat auch unheimlich viel erreicht. Und er könnte doch eigentlich mit Recht zufrieden sein und sagen, oh, jetzt kann ich mal dankbar Bestandsaufnahme machen und zufrieden sein mit dem, was ich auch erreicht habe. Aber trotz all dieser vielen guten Erfahrungen, trotz all seines Wissens über Gottes Wort, Gottes Gedanken, er erwartet mehr. Er erwartet mehr. Ja, sagt er, ich möchte Christus durch und durch kennen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Und möchte an seinem Leben teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben ähnlich werde. Dann sagt er noch, es ist also ja doch nicht so, dass ich das alles schon erreicht hätte oder schon am Ziel wäre oder schon vollkommen wäre. Paulus, ein alter Mann, der sich noch in einer ungebremsten Entwicklung sieht, der noch lernbereit ist, veränderungsbereit und gelernt hat, aus der Beziehung zu Jesus noch mehr zu erwarten. Und was Paulus über seine Leidenschaft zu Jesus sagt, das ist ja aus einer langen Lebensgeschichte heraus erwachsen. Und da frage ich mich, wie konnte er so viel Feuer, so viel Leidenschaft im Glauben über Jahrzehnte bewahren und weiterentwickeln? Und zum Schluss noch drei Punkte dazu. Er ist Christus begegnet und er hat begriffen, dass es um die Person, um die Beziehung zu Jesus geht. In 3,12 steht, da sagt er, nachdem oder weil Jesus von mir Besitz ergriffen hat. Oder in Vers 1 schreibt er ja, vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Freut euch darüber, dass ihr verbunden seid. Hingabe und Freude an Jesus entzündet sich an der geschenkten Gerechtigkeit. Darüber ist Paulus ja auch in diesem Abschnitt unheimlich begeistert. Die geschenkte Gerechtigkeit und damit der geschenkten Beziehung. Paulus schwärmt davon, dass er geliebt ist, dass ihm vergeben worden ist und dass er dadurch eine so unkomplizierte Beziehung zu Jesus haben kann. Dass er eine Beziehung mit Gott auf Du und Du haben kann. Er weiß, dass es auf die Gnade ankommt. Das ist wie bei diesem Maklerwitz. Vielleicht kennen den einige ja, ne? Worauf kommt es beim Hauskauf an? Ein Maklerwitz. Auf die Lage erstens. Zweitens, auf die Lage. Und drittens, sagt der Makler, kommt es auf die Lage an. Und worauf kommt es in der Beziehung zu Jesus an? Erstens, auf die Gnade. Und zweitens, auf die Gnade. Und drittens, auf die Gnade. Und Gnade ist mehr als geschenkte Gerechtigkeit, über die Paulus ja schon begeistert ist. Aber er ist vor allen Dingen begeistert, dass diese geschenkte Gerechtigkeit die Grundlage ist für das eigentliche, das Wesen der Gnade, nämlich die ungeschuldete, die unbedingte Zuwendung. Die Zuwendung, die da ist, die angefangen hat und nicht aufhört. Mal ganz praktisch, stellen Sie sich vor, Jesus ist in Ihrem Wohnzimmer und wartet auf Sie. Sie betreten den Raum und sehen ihn an. Und dann merken Sie, dass eine Freude in das Gesicht von Jesus kommt. Er schaut Sie an und freut sich. Seine Augen strahlen, wenn Sie in den Raum kommen. Willkommen. Ich freue mich, dass du jetzt da bist. Schön, dass du zu mir kommst, dass du zu mir gehörst. Ich weiß, dass es manchmal eine schwierige Vorstellung ist, vor allen Dingen, wenn einem so bewusst wird, wie unvollkommen man ist und dass man eigentlich eher so gedrückt auf Jesus zugeht und eher etwas erwartet, dass er einem doch nochmal sagt, was man alles so nicht gut gemacht hat, weil einem das ja selber sowieso schon auch alles klar ist. Aber da ist, glaube ich, Jesus anders. Er bringt das nicht zur Sprache, sondern er lädt uns ein auf dem Sofa Platz zu nehmen. Er hat den Tisch gedeckt und alles andere ist jetzt weniger wichtig, sondern wichtig ist, dass wir bei ihm sind, dass er mit uns ist. Und wenn jemand Zweifel daran hat, dass Jesus wirklich so ist, dann empfehle ich einfach im Lukas-Evangelium mal zwei Kapitel zu lesen. Die Kapitel 15, die Geschichte vom verlorenen Sohn, und Kapitel 19, das ist die Situation, wo er den Zöllner beruft. Gnade, das Leben. Das Leben aus der Gnade, das ist das, was alles andere immer mit Abstand wert, uns mit Abstand zu sehen. Zweiter Punkt. Paulus hat gelernt, die Erfahrungen in seinem Leben aus dem Horizont der Ewigkeit zu sehen, und er hat gelernt, die Hoffnung auf die Auferstehung zu seinem täglichen Begleiter zu machen. Also wenn man das so liest, dann merkt man, dass die Gedanken von Paulus durchdrängt sind von der Ewigkeitsperspektive. Auferstehung, neuer Körper, neue Erde, himmlische Welt, Jesus und den Vater in seiner Herrlichkeit sehen und mit ihm leben. Es ist ein Weg, der noch im Glauben, im Hoffen ist. Und Freude an Jesus heißt auch Vorfreude. Auf dem Weg sein, mit dem Blick auf den Gipfel, aber den Gipfel ja noch nicht erreicht haben. Aber es ist eigentlich so, um das mal mit einem Vergleich zu sagen für die Fußballfreunde, das ist so, als wenn in der Fußball-Bundesliga am vorletzten Spieltag der Meister schon feststeht. Und der zukünftige Meister, der muss an diesem letzten Spieltag noch aufs Feld. Die Meisterschaft kann niemand ihm nehmen. Und doch halten die Spieler die Meisterschale noch nicht, oder den Pokal, ich weiß es jetzt nicht. Ist das ein Pokal oder eine Schale? Okay. Noch nicht in den Händen. Aber sie können in dem Bewusstsein das Spiel machen, ganz entspannt. Oder oft sind sie noch nicht entspannt, sondern sie kämpfen auch noch, sie wollen auch noch mal gewinnen. Aber sie wissen, ich bin schon Meister, wir sind schon Meister. Wir müssen nur noch bis zum Schluss durchhalten. Das ist ein Leben im Spagat, so in dieser Zwischenzeit, da gibt es so ein schönes Lied, die Zwischenzeit, mag ich sehr gerne. Schon jetzt im Besitz, aber noch nicht in der Vollendung, auf dem Weg noch nicht angekommen. Und der dritte Punkt, wie Paulus es geschafft hat, so mehr zu wachsen in dieser Freude an Jesus, in dieser Hingabe, in dem, dass er die Dinge seines Lebens so relativ sehen kann, das ist so, er hat sich auch entschieden, grundsätzlich entschieden, Jesus die erste Priorität zu geben und alles in seinem Leben immer wieder aus dem Blickwinkel der Beziehung zu Jesus zu sehen. Das ist so eine Entscheidung für eine grundsätzliche Lebenseinstellung. Dazu auch nochmal so ein persönliches Beispiel, so aus unserer Ehe. In den ersten Ehejahren, da kam ich an einem Punkt, dass ich erkennen musste, dass mein Beruf, meine Arbeit mich dann doch so in Anspruch genommen hatten, dass ich Elke vernachlässigt habe. Das habe ich mir nie denken wollen, aber es ist dann so passiert. Es kam zu einer Beziehungskrise. Elke ist zum Glück ja jemand, der das dann auch offen sagt, der dann nicht einfach nur schweigt und duldet, sondern irgendwann sagt sie das und dann ist das Problem auf dem Tisch. Dann kann man darüber reden, dann kann man es klären. Aber ich merkte, dass ich jetzt gefragt bin. Ich hatte die Grundsatzentscheidung ja schon getroffen. Bei der Eheschließung. Ich habe mich entschieden, Elke zu lieben und sie auch zur wichtigsten Person in meinem Leben zu machen. Ich will meine Frau lieben, aber dann kamen eben wieder neue Umstände und dann rutscht es weg. Und dann unter diesen neuen Umständen musste ich mir wieder neu bewusst machen, mich neu dafür zu entscheiden, Elke hat die Priorität. Was ist mir wichtiger, die Anerkennung der Kollegen oder die Liebe zu meiner Frau? Was ist mir wichtiger, ein guter Mitarbeiter zu sein oder die Liebe zu meiner Frau? Das war wieder eine neue Grundsatzentscheidung, die auf der alten aufbaute, aber wieder neu in der neuen Situation, in neu veränderten Lebensumständen. Und nun muss ich sagen, nach 25 Jahren, stopp halt. Das war aus dem Manuskript vor 10 Jahren. Also nach 35 Jahren, ne? Ja, genau. Nach 35 Jahren Ehe, es hat sich gelohnt, diese Entscheidung getroffen zu haben. Und es hat sich gelohnt, die Entscheidung für Jesus getroffen zu haben. Und auch immer wieder neu die Entscheidung für Jesus zu treffen. Ich würde euch jetzt anregen und euch vorschlagen, einfach mal in einem Moment Stille darüber nachzudenken, wo ihr da steht und das mit Jesus mal für euch persönlich zu machen. Ich habe mal ein Gebet formuliert. Über das kann man vielleicht ja auch dann in dieser Zeit mal so nachdenken und zu überlegen, wo stehen wir, was ist da dran, was will ich da jetzt. Dieses Gebet geht so: Jesus, ich möchte dich erkennen und ich möchte lernen, dich mehr und mehr kennenzulernen. Ich möchte lernen, alles in meinem Leben aus der Beziehung zu dir heraus zu sehen, zu bewerten und zu leben. Zeig mir doch, wie du wirklich bist. Zeig mich dir in deiner Liebe. Zeig dich mir. Oh, Entschuldigung. Zeig dich mir in deiner Liebe. Zeig dich mir in deiner Gerechtigkeit, in deiner Größe, in deiner Macht und Herrlichkeit. Ich möchte in allen Lebensumständen danach streben, dich mehr zu verstehen und so zu leben, wie du es vorgelebt hast. Nehmen wir jetzt einfach mal eine Zeit Stille. Und danach drücken wir das, was wir so gedacht und gewünscht haben, auch in diesem Lied aus. Du bist Christus. Du bist mein Christus. Du bist unser Christus.